Vor ein paar Wochen geschah Folgendes im Hause Zander. Es war ein Sonntagmorgen, wir bereiteten uns vor, loszukommen zum Gottesdienst. Und wie das mit vier kleinen Kindern zu Hause ist, geriet alles außer Kontrolle. Und ich bin nicht cool geblieben, sondern wurde stetig gestresster, weil ich pünktlich sein wollte. Ich wurde immer lauter und wurde immer strenger. Und wieder erwartend haben meine Kinder dadurch nicht besser gehorcht, sondern schlechter. Also wurde ich noch lauter und noch zorniger, bis wir dann schlussendlich im Auto saßen und ich völlig eingeschnappt hinter dem Steuer auf dem Weg in die Gemeinde zum Gottesdienst. Und meine Frau hat die Situation tatsächlich gerettet, indem sie mit leicht sarkastischem Unterton zu mir sagte: Ja, da können wir dann mal schön unsere Sonntagsmaske wieder aufsetzen. Und das traf richtig tief, weil ich wusste sofort, was sie meint. Weil mein Ziel war, hier anzukommen und der tolle Trainee zu sein, der mit seinen vier Kindern reinkommt, die ruhig, angezogen, gut mitmachen. Was für ein Vorbild an Geduld, was für ein Vater, was für ein Ehemann. Aber das wäre ich nicht gewesen. Innerlich war ich zornig auf meine Kinder, dass sie nicht mitmachen wollten. Ich war eingeschnappt, weil meine Frau recht hatte. Und ich hatte vor, so eine Maske aufzusetzen und hier als Heuchler reinzukommen. Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht. Ich glaube, gerade in Gemeinden, in unseren christlichen Beziehungen, passiert uns das schnell. Wir wissen, wie man sich richtig verhält. Wir kommen hier an, wir wissen, wie man über die Woche spricht, wie es einem ergangen ist. Man hat die richtigen christlichen Floskeln drauf. Man kann laut mitsingen, obwohl das Herz nicht da ist. Ja, wir können sogar richtig beten und die richtigen Dinge sagen, dass alle Ja und Amen und dann nicken. Und doch ist unser Herz fernab von dem, was wir gerade liefern. Und in der Bergpredigt spricht Jesus, glaube ich, genau dieses Phänomen an. Er fragt seine Zuhörer, wie könnt ihr und dadurch, wie können wir Männer und Frauen werden, wo das Innere, das, wer wir sind, übereinstimmt mit dem Äußeren, das, was wir tun, damit wir keine Heuchler sind. Und als Schlüsselvers für unseren Text heute sind wir in erstmal Matthäus 5, 48. Dort steht: Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist ein Kernvers in der Bergpredigt. Und Jesus spricht hier von Vollkommenheit, Ganzheitlichkeit, also ein Einklang von innen und außen. Und darum geht es Jesus. Und er will zeigen durch die Predigt, wie wir dahin kommen können, dass wir Männer und Frauen werden, wo das, was wir tun, übereinstimmt mit dem, wer wir sind. Und dann ein Vers später, in Kapitel 6, Vers 1, steht: Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wie also können wir diese Ganzheitlichkeit anstreben, indem wir auf unsere Frömmigkeit achten? Frömmigkeit, das ist recht handeln, recht sein im religiösen Sinne. Also in unserem Umgang mit Gott und unserer Beziehung zu dem Allmächtigen. Wie können wir in dieser Beziehung nicht heuchlerisch sein? Und letzte Woche hat uns Matthias gezeigt, wie diese Frömmigkeit, dieses richtig Handeln aussieht in Bezug mit Geld und Ressourcen. Und heute in dem nächsten Abschnitt zeigt Jesus, wie wir ganzheitlich beten können. Und er zeigt uns das, glaube ich, er zeigt uns, wie wir beten können, indem wir das richtige Ziel vor Augen haben, dass wir mit den richtigen Worten beten und zuletzt, dass wir mit dem richtigen Herzen beten. Also das richtige Ziel, die richtigen Worte und das richtige Herz. Und so komme ich jetzt zu unserem Abschnitt heute, Matthäus 6, ab Vers 5. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließe die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Also das Erste, was Jesus uns, glaube ich, aufzeigt in diesen Versen, wenn es um die Frage von Gebet geht, ist die Frage der Motivation. Es ist die Antwort auf die Frage, warum betest du? Warum beten wir? Was ist dein Ziel dabei? Und deswegen die Frage an dich, warum betest du, wenn du betest? Denn Jesus sagt, es gibt eine falsche Art zu beten. Eine, die heuchlerisch ist. Und das nimmt er als Erstes in den Blick. Er macht ganz deutlich, es geht nicht darum, dass wir ein paar fromme Dinge sagen in unserem Gebet. Es kommt auf unser Herz drauf an, dass wir nicht so sind wie die Heuchler, die höchstwahrscheinlich die Schriftgelehrten und Pharisäer waren. Was machte sie denn zu Heuchlern? Und wieso ist Jesus so gegen sie? Heuchler, damit ich das richtig definiere, ich meine nicht mit Heuchler jemand, der das sagt, aber dafür etwas anderes tut. So wird der Begriff vielleicht heute oft benutzt. Im antiken Judentum, im antiken Griechen, das Heuchler, das waren Schauspieler. Das waren Menschen, die eine Maske sich aufgesetzt haben. Ja? Jemand, der etwas anderem etwas vorspielt. Die Pharisäer, laut Jesus, waren Heuchler. Nicht, weil sie gesagt haben, dass sie beten und dann nicht beten. Sondern weil das, was sie taten, ihre Gebete, nicht übereinstimmt mit dem, wer sie waren, mit ihrem Herzen. Sie hatten nicht diese Ganzheitlichkeit, diese göttliche Vollkommenheit in ihrem Gebetsleben. So, und woran macht Jesus das fest? Woran erkennt er ihre Heuchelei? Na, indem er erkennt, wieso sie überhaupt beten, was ihre Motivation ist. Sie beten, um von anderen gesehen zu werden. Und ihr Ziel war es beim Gebet, gelobt zu werden von den Menschen. Boah, der kann aber toll beten. Der stolpert nie über seine Worte. Es waren nicht die Gebete an sich, die sie zum Heuchler machten, sondern das Herz dahinter. Und ich frage mich, wie ist es bei dir? Wie ist es bei uns? Machen wir das nicht manchmal auch? Meldest du dich abends hier zum Beten, damit andere wissen, dass du am Abendgottesdienst teilgenommen hast? Oder betest du vielleicht in deinem Hauskreis, weil es sonst keiner so gut kann wie du? Oder vielleicht macht es sich bei dir darin klar, indem du nur betest, wenn andere es hören. Wie ist dein Gebetsleben, wenn du alleine bist? Oder betest du nur dann, wenn jemand anders es hören kann? Und Jesu Lösung zu diesem heuchlerischen Gebet ist relativ einfach. Er sagt, geh erstmal einfach dahin, wo dich keiner hört und keiner sehen kann, außer Gott, und bete dort. Denn vor Gott zählen nicht die Worte, sondern das Herz. Er durchschaut doch deine Motive. Er weiß doch, wenn das, was drin ist, nicht übereinstimmt mit dem, was rauskommt. Und dann gibt er diesen Zuspruch, dass Gott wird dich dafür belohnen. Der Allmächtige erhört dein Gebet im stillen Kämmerlein und wird dir einen Lohn dafür geben. Und ich weiß nicht, was damit gemeint ist, aber eins kann ich dir sagen, es ist besser als das, was du von anderen kriegst. Wenn wir beten mit dem richtigen Herzen von Gott, bekommen wir einen Lohn dafür. Und das ist eine unglaubliche Verheißung. Es geht im Gebet nicht einfach um Frömmigkeit, sondern Zugang zu Gott selbst. Ihr Lieben, wenn ihr die Bergpredigt als Gesamtes studiert, werdet ihr merken, dass Jesus' Verwendung von dem Begriff Gott als Vater hier, vor allem in Kapitel 6, plötzlich völlig explodiert. Ja, also in Matthäus Kapitel 1, 2, 3, 4, 5 kommt es ein paar Mal vor, dass er Gott als Vater irgendwie erwähnt. Aber hier in diesem Kapitel, wo es um die Frömmigkeit geht, um diese Beziehung zu Gott, ist es plötzlich überall. Und Gott wird als Vater hier und Vater da und unser Vater und Vater, Vater. Und ich glaube, es ist der entscheidende Faktor in unserem Gebetsleben, dass wir zu einem Vater beten. Einen jemand, der uns kennt, jemand, der uns liebt. Wir beten nicht zu irgendwelchen Fremden oder nicht vor anderen Leuten, sondern zu unserem Gott. Unser Ziel ist im Beten nicht Lob von Menschen, sondern Zugang zum Vater. Und mit diesem Ziel vor Augen kommt Jesus, glaube ich, nun zu und lehrt uns, mit welchen Worten wir beten sollen. Und so lese ich ab Vers 7. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden gehört, weil sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Welche Worte sollen wir benutzen, wenn wir beten? Wofür sollen wir beten? Und bevor Jesus dazu kommt, spricht er erstmal nochmal eine Warnung aus, wie wir nicht beten sollen, also welche Worte wir nicht benutzen sollen. Wir sollen nicht plappern. Und manche von uns neigen dazu, im Gebet oder überhaupt im Leben zu plappern. Aber was meint er hier? Dürfen wir jetzt nicht lange Gebete beten, sondern nur uns immer ganz kurz halten? Nee, ich glaube nicht, weil wir sehen selber, selbst Jesus geht ja immer wieder auch über Nacht weg und betet. Also was ist hier gemeint? Und ich glaube, auch hier zeigt der Text, dass es um die Herzenshaltung wieder ankommt. Denn wer plappert im Gebet, glaubt, dass die Menge oder die Dauer der Worte das Wichtigste ist, die Gott zum Handeln zwingen. Und da gibt es, wer östliche Religionen kennt, gibt es Mantren, die man durchbetet. Und wenn man es nur oft genug wiederholt, dann weiß man, dass der Allmächtige hört. Oder vielleicht habt ihr katholische Freunde oder kennt das Rosenkranzsystem, wo man 10-mal das Vaterunser betet und man hat seine Dinge, wo man hier durchzählt. Und es geht gar nicht darum, die Worte, sondern Hauptsache viel. Aber wir, FEG München Mitte, wir beten natürlich nicht so. Bei uns kommt es nicht auf die Menge der Worte an, oder? Auch da, ich frage mich, wie es bei dir ist. Mein erster Gedanke, als ich gesehen habe, dass ich das Vaterunser predigen darf, habe ich gedacht, boah, wie cool. Dann können wir als Gemeinde gemeinsam das Vaterunser beten. Aber desto mehr ich mich mit dem Text befasst habe, desto mehr glaube ich, dass wir hier vorsichtig sein müssen. Denn wenn du lange im christlichen Glauben unterwegs bist und je nachdem, welche Gemeindeprägung du hast, dann beten wir das Vaterunser genau in dieser Art vom Ritual. Und es gibt eine bestimmte Betonung, einen bestimmten Takt. Wir sehen fast als magische Formel. Auswendig sagen ist natürlich am besten. Und wenn ich wählen müsste zwischen einem normalen Gebet und dem Vaterunser, dann ist das Vaterunser-Beten doch kraftvoller oder etwa nicht. Und ich glaube, das sehen wir überhaupt in diesem Satz, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So, diese Formel befindet sich nicht in den ältesten Manuskripten, die wir haben. Und höchstwahrscheinlich war das nicht Teil von dem ursprünglichen Matthäusevangelium. Aber frühe Christen haben es eingefügt, weil sonst das Gebet so abgebrochen wird. Und man braucht irgendwie, das muss irgendwie ein Ende haben, das muss besser klingen. Und ich sage nicht, dass wir das nicht beten dürfen, denn das ist wahr. Aber die Gefahr ist, dass wir anfangen zu denken, das Vaterunser ist ein System, das wir durchbeten können. Und weil wir diese Worte benutzen, wird Gott uns hören. Und einfach als Test für dich, ob das stimmt, versuch mal das Vaterunser in einer anderen Übersetzung zu lesen. Außer in Luther. Und ich glaube, dir wird dasselbe passieren, was mir passiert ist. Es fühlt sich falsch an. Es fühlt sich nicht richtig an. So können wir das Vaterunser nicht beten. Und das zeigt mir, dass ich das Gebet falsch verstanden habe. Denn ich habe gedacht, es geht darum, möglichst das Richtige zu sagen. Also genau das, was Jesus gesagt hat. Aber ihr Lieben, wir müssen doch Gott nicht überreden mit vielen Worten. Und wir können ihn nicht durch unsere Eloquenz irgendwie beeindrucken. Und keiner von uns kann Gott durch Gebet manipulieren. Unsere Gebete sollten anders sein. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Im Gebet kommen wir mit einfachen Worten wie Kinder zu unserem Vater, der schon lange weiß, was wir brauchen, der sich aber freut, dass wir ihn darum bitten. Das heißt, wenn wir beten, nicht ob wir beten, aber wenn wir beten, dann sollen wir so beten, unser Vater im Himmel. So fangen wir an, mit dem Erkenntnis dieser kindlichen Haltung gegenüber dem Allmächtigen. Und so fängt das Gebet an. Und ich habe heute Abend leider nicht Zeit, wirklich Anliegen für Anliegen durch das Gebet durchzugehen. Aber es ist, wir dürfen das Gebet nutzen. Jesus hat es uns gegeben als Hilfe, als Stütze für unser Gebetsleben. Darin können wir zum Beispiel erkennen, dass es sich ziemlich gleich aufteilt zwischen vertikalen Gebeten, die Gott loben und preisen, und horizontalen Gebeten für unseren Alltag. Das heißt für dich, wenn du betest, wie oft betest du und preist du einfach Gott in deinen Gebeten? Für seine Allmacht, für seine Güte, für seine Liebe, für seine Gnade. Wie oft preist du ihn für die Welt, die er geschaffen hat? Wie oft bittest du, dass sein Wille geschehe? Aber es ist auch praktisch. Wir dürfen für unser tägliches Brot bitten. Wir haben einen Vater im Himmel, dem es nicht egal ist, wie es uns geht. Wo wir unsere Anliegen, unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Versuchungen zu ihm bringen dürfen. Noch als Gedanke, die Bitten sind alle in der Wir-Form geschrieben. Also so sehr Jesus sagt, dass wir ins Kämmerlein gehen sollen zum Beten, zeigt uns aber auch, dass das gemeinsame Gebet zentral und wichtig ist. Dass wir für beten. Und das finde ich so toll an dem Abendgottesdienst. Dass so viel Zeit dass wir so viel Zeit uns nehmen, um gemeinsam zu beten. Das ist wunderschön. Ich glaube, es ist gut und wichtig, das Vaterunser auswendig zu lernen. Und wenn du mal nicht weißt, was du beten sollst, dann ist es dir eine Stütze und ein Leitfaden. Aber es ist nicht eine magische Formel, sondern es geht darum, als Kinder zu einem Vater zu kommen und unsere Anliegen ihm zu bringen. Und ich glaube, mit diesem Ziel vor Augen, zu unserem Vater zu kommen, und mit einfachen Worten, mit einer Kindeshaltung, kommt Jesus zum Schluss noch und hilft uns zu erkennen, mit welchem Herzen wir beten sollen. Und unser Abschnitt endet heute mit den Versen 14 und 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergibt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wie bitte? Also, ich weiß nicht, wie das für euch klingt, aber das klingt nicht nach dem Evangelium. Das Evangelium, das, was die Bibel von Anfang bis Ende doch lehrt, das, was wir als Gemeinde glauben, was hier jede Woche gepredigt ist, ist, dass wir doch gerade eben nicht in der Lage sind, anderen zu vergeben. Wir sind tot in unseren Sünden und ohne Hoffnung. Aber Gott in seiner Gnade kommt zu uns und Jesus lebt das perfekte Leben, das wir hätten leben sollen. Er stirbt am Kreuz, er nimmt unsere Schuld auf sich und er schenkt uns neue Herzen und er vergibt uns. Und weil wir diese Vergebung erfahren haben, können wir anderen vergeben. Also unsere Erlösung, unsere Vergebung ist ein freies Geschenk Gottes. Wir können es uns nicht verdienen. Und das ist auch eine Wahrheit, die Matthäus lehrt in seinem Evangelium. Was macht Jesus hier? Wieso heißt es plötzlich, erst wenn ihr anderen vergibt, wird euch Gott vergeben? Hat er einen Fehler gemacht? Und ich glaube nicht. Ich glaube, dass Matthäus die Bergpredigt ganz sorgfältig strukturiert. Und dazu gehört auch das Vaterunser. Und die Verse 7 und 8 dienen, glaube ich, als Einführung in das Gebet. Und die Verse 14 und 15 dienen als Ende. Und beide gehen auf diese Herzenshaltung der Zuhörer ein. Er fängt an mit der Herzenshaltung, dass wir zu einem Vater gehen sollen. Und er endet, dass wir ein Herz der Vergebung haben sollten. Also Jesus spricht hier über eine bestimmte Art von Menschen. Jemand, der in der Lage ist zu vergeben. Jemand, dessen Herz so ist wie des Vaters Herz. Ich glaube, aufrichtiges Gebet, Gebet für Gott und nicht für Menschen zum Hören, mit ehrlichen Worten zu unserem himmlischen Vater, das kann nur von einem Herz kommen, das die Vergebung des Evangeliums erfahren hat. Und ich glaube, dass Jesus hier wieder dieses Grundprinzip der Bergpredigt aufgreift. Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Es geht ihm darum, dass wir nicht heuchlerisch sind, sondern dass unser Herz, unser Sein, wer wir sind, übereinstimmt mit unserem Gebetsleben. Dass, weil wir vergebende Menschen sind, wir anderen vergeben. Und durch das Evangelium, durch Glauben an Jesu Tod und Auferstehung, bekommen wir dieses Herz. Wir bekommen diese Gerechtigkeit, diese Frömmigkeit, die wir brauchen, um so zu handeln, wie Gott es will. Und für den Text heute bedeutet, dass dieses neue Herz uns hilft, richtig zu beten. Weil wir vergeben wurden, können wir vergeben. Weil wir vergeben wurden, können wir beten und wir können ehrlich vor Gott treten. Nicht heuchlerisch, nicht um ihn zu manipulieren, nicht um irgendwelche Sachen von ihm zu bekommen, sondern weil wir erkennen, wir sind Kinder des Allmächtigen und des guten Gottes, der es liebt, auf unsere Gebete zu hören. Und genau das würde ich jetzt gerne mit euch zusammentun in einer Gebetsgemeinschaft. Und meine Hoffnung ist, dass ihr jetzt nicht Angst habt, laut zu beten, weil dann jeder denkt, dass ihr Heuchler seid. Sondern dass ihr ermutigt seid, laut zu beten, weil wir alle hier erkennen, so hoffe ich, dass Gott es freut, dass er sich freut, wenn wir zu ihm kommen. Und so bitte ich dich, wenn du magst, das zu tun. Dass wir gemeinsam beten zu unserem Vater im Himmel und die Anliegen ihm bringen, die uns am Herzen liegen. Ich mache dann einen Abschluss. Lasst uns beten. Herr Vater, ich auch will dir auch danken für dein Wort, für deinen Sohn, für das Gute, was du uns gibst, die Wahrheit, die wir erkannt haben und erkennen dürfen, jeden Tag neu. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen immer neu und mehr zu dir hinziehst, dass du uns hilfst, wirklich vollkommene Menschen zu sein, die so sind, wie du es sich wünschst, dass wir darauf hinarbeiten, mehr zu sein wie Jesus tagtäglich. Danke, dass du uns kennst und trotzdem liebst, dass, wenn wir Masken aufhaben, diese Masken nicht deine Liebe aufhalten, sondern sie dich umso mehr beflügeln, uns nahe zu sein, uns zu helfen. Danke für deine Liebe, Herr. Bitte dich, dass du uns segnest als Gemeinde, jeden Einzelnen auch hier in dem Raum mit den Anliegen und den Sorgen, die wir mittragen. Du bist groß und mächtig genug, an jedem Einzelnen zu arbeiten. So legen wir unsere Anliegen vor dich hin, wissen, dass du es gut meinst mit uns und vertrauen dir uns an. Amen.